Morgen.
Hallo Herr Achtermann, schön, dass Sie wieder da sind. Ich finde das klasse, dann sitze ich nicht mehr allein im Büro. Seid ihr alle ganz gespannt? Wer hat denn den Newsletter gelesen und weiß, welches Predigtthema dran ist? Spannendes Thema. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Also in dieser Predigtreihe sind wir ich einfach unverbesserlich. Da geht es ein bisschen darum, wir wollen gucken, hey, wir haben eigentlich unser Leben. Vielleicht sind wir Christ geworden, vielleicht bist du auch bist gar kein Christ. Dann hör trotzdem gut zu. Vielleicht ist was für dich dabei, was dich interessiert. Und wo du sagst, hey, das trifft trotzdem auf mein Leben zu und das könnte ganz interessant sein. Aber wenn du Christ bist, dann hast du es vielleicht erlebt, dass du dich irgendwann für Jesus entschieden hast und trotzdem hat sich nicht in deinem Leben alles total verändert, sondern gewisse Verhaltensweisen sind immer noch genauso. Und in dieser Predigtreihe wollen wir so ein bisschen gucken, hey, woran liegt das und müssen wir denn tatsächlich so bleiben, wie wir sind? Bin ich tatsächlich einfach unverbesserlich oder ist da doch noch irgendwie was, gibt es da noch ein bisschen was mehr, gibt es da noch was zu verbessern? Wobei es in dieser Predigtreihe nicht darum geht, dass wir so ein bisschen so ein menschliches Upgrade haben wollen, sondern dass eher so die Frage ist, hey, was hat Gott da für Dinge in deinem Leben vor? Wie möchte er in deinem Leben handeln? Und ich habe euch für heute mal ein Bild mitgebracht, in der Hoffnung, dass ihr das sehen könnt. Ich kann sonst mal hier mal ganz schnell die Vorhänge zumachen, zumindest vorhängen. Vorne. Das wäre voll nett. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. Könnte ich jetzt fragen, was erkennt ihr? Als dieses Bild in einer Ausstellung veröffentlicht wurde, wurden die Kuratoren gefragt, ob es denn nicht zu einigen Diskussionen bei diesem Bild gekommen wäre, ob es dort keine Kontroversen gegeben hätte. Und dann meinten die Kuratoren, doch, da sei eine Gruppe Nonnen langgelaufen und diese Nonnen, die hätten sich darüber ja, unterhalten, hätten gesagt, das würde ja wohl nicht gehen, dass man so ein Bild ausstellt. Sie sind dann allerdings sehr schnell verstummt, als man ihnen gesagt hat, naja, man erkennt das, wo man Vorerfahrungen mit hat. Also deine eigene Wahrnehmung überträgst du auf dieses Bild und das erkennst du dann auch da drin. Wenn wir jetzt ein dreijähriges Kind nehmen würden, würde das dort Delfine erkennen. Ihr habt auch alle Delfine erkannt, richtig? Nur Delfine auf diesem Bild zu sehen. Also das, was wir in unserem Leben schon haben, das projizieren wir manchmal auf andere Dinge und sehen das da auch drin. Gut, also ich sehe dort auch ein Liebespaar. Und heute wollen wir uns das Thema oder mit dem Thema Pornografie beschäftigen. Und vielleicht sagst du, oh, geht mich ja gar nichts an. Ist ja eigentlich auch schnell abgehandelt. Also in der Bibel, ja, wer sich so ein bisschen auskennt, wird bestimmt sagen, ja, Pornografie, das ist nicht gut. Ich habe da auch gar kein Problem mit. Also Thema abgehandelt, fertig, aus, peng. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich glaube, dass es trotzdem gut ist, mal reinzuschauen, denn ich habe ja Mathematik studiert und kenne mich so ein bisschen mit Zahlen und Statistiken aus und ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht, um mal so ein bisschen das Thema aufzubreiten, zu sehen, könnte vielleicht doch jemanden betreffen. Habe ich letztens in der christlichen Bildzeitung gelesen, Idea Spektrum, nur diese Zahl. 12,5% aller deutschen Webseitenaufrufe, also ihr geht ins Internet, ruft eine Seite auf, 12,5% aller deutschen Webseitenaufrufe gehen auf Seiten mit pornografischen Inhalten. Also scheint in Deutschland ganz schön weit verbreitet zu sein, da ist Deutschland übrigens auch Spitzenreiter, Weltmeister, nicht nur im Fußball, sondern auch mit Abstand im Internet die Nation, die sich am häufigsten auf solchen Seiten aufhält. Das kann man ja bewerten, wie man möchte. Es gibt auf der Welt schätzungsweise, ich weiß nicht, wer das nachzählt, aber mag es wohl Methoden geben, 42 Millionen Sexseiten. Die wollen auch alle besucht werden. Die Pornoindustrie macht einen jährlichen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar. Das ist doppelt so viel wie die komplette Kinoindustrie zusammen. Also alle Kinos auf der Welt, was die so einnehmen, an Umsatz machen, Pornoindustrie doppelt so viel. Scheint also eine gewisse breit da zu sein, auch in Deutschland. Im Alter von 13 bis 16 Jahren haben 90% der Jungs und 63% der Mädchen ihren ersten Kontakt mit Pornografie. 90%. Bleiben nicht mehr so ganz viele, die noch keinen Kontakt hatten. Jetzt wird es spannend, jetzt geht es ein bisschen Richtung Christen. Betrifft die das auch oder sind die da völlig von ausgeschlossen? Nein, die haben natürlich keine Probleme damit. 55% der evangelikalen Christen in den USA gaben an, mindestens einmal pro Monat Pornografie zu konsumieren. Ja, USA, nicht mit Deutschland vergleichbar, weiß ich. Übrigens, der Unterschied zu Nicht-Christen ist so marginal, ist glaube ich nur 1%. Also gibt es keinen Unterschied in der Handhabung. Ein Drittel, das fand ich auch sehr spannend, ein Drittel der protestantischen Pastoren in den USA konsumieren regelmäßig Pornografie. Stelle ich mir total spannend vor. Sitzt vorm Computer, schreibt seine Predigt, zwischendurch nochmal Pornos gucken, Predigt schreiben, Pornos gucken. Gut. Ich glaube, allein an diesen Zahlen kann man so ein bisschen erkennen, vielleicht betrifft das ja doch den einen oder anderen. Und ich möchte aber gleich von vornherein sagen, mir geht es überhaupt nicht darum, den Moralapostel zu spielen, zu moralisieren, irgendwie zu sagen, oh, das ist böse und schäm dich und du sollst jetzt ein ganz schlechtes Gewissen haben, dir soll es schlecht gehen, wenn du rausgehst. Weil ich glaube, dass Kirche oder dass der Glaube und dass Jesus immer etwas Befreiendes hat, immer eine frohe Botschaft hat. Und es geht nicht darum, Leute ein schlechtes Gewissen zu machen, darum geht es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass es mir heute gelingt, auch wenn wir über so ein Thema sprechen, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch ganz heikel ist, dass es eine frohe Botschaft letztlich ist, die rüberkommt. Dass Jesus einen guten Plan für unser Leben hat. Vielleicht betrifft dich das überhaupt nicht. Du hast auch noch nie damit zu tun gehabt, dass 1 oder 2%, die das überhaupt nicht betrifft, die noch nie was damit zu tun hatten. Vielleicht gibt es ja jemanden in deiner Kleingruppe, den das betrifft, oder einen guten Freund, oder vielleicht hast du Kinder, die das betrifft. Kommen wir später auch nochmal zu. Und deswegen glaube ich, ist es gut, sich mal so ein paar Gedanken drum zu machen. Und ich möchte euch einladen, mal ehrlich zu reflektieren. Auch wenn du kein Christ bist und sagst, wieso, Pornografie macht doch jeder, kein Problem. Ich weiß gar nicht, was ihr Christen immer habt, warum ihr euch da so anstellt. Ihr seid doch einfach nur Brüde. Möchte ich einladen, mal ehrlich das zu reflektieren, dich mal ehrlich zu hinterfragen, was macht das eigentlich mit meinem Leben? Da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen gucken, was macht das mit unserem Leben? Welchen Einfluss hat das oder hat das vielleicht auch gar keinen Einfluss? Manch einer hat ja die Vorstellung, glaube ich, dass Gott, wenn es um das Thema Sex geht oder Sexualität, voll das Problem damit hat. Ja, also das Ehepaar geht abends lecker essen, hat so einen ganz romantischen Abend und Gott sagt, hey, das ist total gut, schön, dass ihr euch so gut versteht, dass ihr miteinander redet, dass ihr miteinander kommuniziert, das ist super. Und dann geht das Ehepaar nach Hause, machen die Tür auf, gehen dann ins Schlafzimmer und dann lassen sie die Hüllen fallen und dann macht Gott auf einmal, oh, das will ich aber nicht sehen. Das möchte ich nicht. Ganz ehrlich, so eine Vorstellung haben wir doch manchmal, oder? Also Gott und Sex, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich glaube, dass es ganz anders ist. Ich habe mal 2 Bibelstellen. Die erste aus Sprüche 6, Vers 18 und 19. Da steht, deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine, also gut, heutzutage würden wir das anders umschreiben, ich weiß, ja, aber Miriam, du bist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich allezeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. Oh, hey, Gott hat eine Meinung dazu, wie das auch in der Ehe laufen soll. Gott hat sich Erotik ausgedacht. Das ist gut, wenn es in der Ehe passiert. Das ist super. Vielleicht was für die Frauen aus Hohelied. Also Sprüche, Hohelied, einfach mal lesen. Total gut. Mein Geliebter ist voller Kraft und strahlend schön. Unter 10.000 ist ihm keiner gleich. Sein Gesicht ist wie feinstes Gold. Sein Haar ist rabenschwarz und seine Locken sind wie wallende Ranken. Uah. Seine Augen gleichen Tauben an Wasserbächen, die wie in Milch gebadet am Teichrand sitzen. Seine Wangen sind wie Balsambeete, wie auch immer das aussieht. Voll duftender Kräuter, seine Lippen wie Lilien und so weiter und so fort. Seine Arme sind wie Barren aus Gold. Boah. Yes. Da steckt Erotik drin, ohne Witz. Und ich glaube, dass Gott eine Ansicht hat zu dem oder eine Meinung dazu hat, wie Sexualität gelingen kann. Wie das eine Erfüllung findet in deinem Leben. Und deswegen, glaube ich, hat er auch eine Meinung zum Thema Pornografie. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte, und ich hoffe, dass mir das wirklich gelingt, nicht moralisieren, nicht jemanden schlecht darstellen, dir kein schlechtes Gewissen machen, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir wollen uns einmal angucken, was steckt denn eigentlich dahinter. Und ich glaube, wenn es um das Thema Sexualität geht, dann gibt es so zwei Ansätze, die man verfolgen kann oder wie man das leben kann. Und ich glaube, auf der einen Seite gibt es den Ansatz, ich liebe das, was du mir gibst. Das, was du mir bringst, die Erfüllung meiner Wünsche, mein Kick, den ich brauche, meine Lust, meine Befriedigung. Also das würdest du deinem Partner natürlich nie so sagen, weil der wird den Vogel zeigen und sagen, tschüss. Ja, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt aber Lust. Aber ich glaube, dass das in so manch einem irgendwie drinsteckt. Vielleicht nicht so krass, ja. Also wenn man diese Seite hat und diese Seite, dann bist du vielleicht irgendwo da so dazwischen. Also man würde das ja nie so extrem sagen und auch vielleicht nicht immer so. Aber ich glaube, dass es mal so ganz extrem dargestellt diese eine Seite gibt. Es geht ganz allein um mich, um meine Befriedigung, um meinen Kick. Und das suche ich in der Sexualität. Das suche ich beim Sex. Meine Befriedigung ganz allein. Und ich glaube, wenn wir unsere Sexualität nach diesem Ansatz leben, ist dein Partner austauschbar. Dann ist es nämlich egal, mit wem du Sex hast, weil es geht ja nur um dich. Es geht gar nicht um deinen Partner. Also ist gut, der sollte gut aussehen oder was auch immer. Aber eigentlich geht es ja um dich. Und der zentrale Gedanke, der dahinter steckt, ist, ich liebe die Gefühle, die ich habe, die sich bei mir regen. Ich liebe das, was ich bekomme. Und wenn mein Partner mir das nicht liefert, naja, dann tausche ich ihn halt aus. Also vielleicht nicht im Partner konkret, aber da mag es der Seitensprung sein, da mag es der Computer sein, wo ich mich vorsetze oder abends irgendwelche Fernsehsendungen, die mir dann meinen Kick und meine Befriedigung geben. Es geht um mich. Und dieser Ansatz ist egozentriert. Ich stehe im Mittelpunkt. Ich will Sex, ich suche die Gefühle, damit es mir gut geht. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es einen anderen Ansatz und das ist für mich ein göttlicher Ansatz, der lautet, mal in einem Satz zusammengefasst, ich liebe dich. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass Mann und Frau sich gegenseitig nicht vernachlässigen sollen. 1. Korinther 7, da steht das. Sie gehören einander. Das heißt, da geht es darum, dass ich das Wohl meines Partners suche. Nicht mein Wohlergehen, nicht meinen Kick, nicht meine Befriedigung, sondern ich liebe dich und ich suche dein Wohlergehen, auch in der Sexualität. Mir geht es darum, dass es dir gut geht. Ich liebe dich. Und wenn du nach diesem Ansatz lebst, nach diesem göttlichen Ansatz, dann kann Liebe tatsächlich über Jahre wachsen. Ich glaube zum Beispiel, dass Liebe und Sexualität, dass man das nicht voneinander trennen kann. Das, was uns oft verkauft wird, das kann man doch, ne? Völlig voneinander trennen. Liebe und Sex hat nichts miteinander zu tun. Also ist die Frage, was suche ich eigentlich in meiner Sexualität? Meine Befriedigung oder das Wohlergehen meines Partners? Paulus schreibt einen Brief an die Christen in Korinth, der Korintherbrief, haha. Und da geht er auf diesen egozentrierten Ansatz ein und im übertragenen Sinn damit auch auf das Thema Pornografie. Also er schreibt den Korinthern an der Stelle zwar nicht, ey, liebe Korinther, Gott erlaubt es nicht, dass ihr im Internet auf Webseiten mit pornografischen Inhalten geht. Ja, auch wenn die Griechen schlaue Leute waren, aber das Web 2.0 kannten sie noch nicht. Aber das, was er dort schreibt, können wir mit Sicherheit da irgendwie drauf übertragen. Im antiken Korinth war es so, dass du, also es war total verbreitet und das, ich will nicht sagen, dass es alle gemacht haben, aber es war völlig normal, dass man so gelebt hat. Du hattest deine Frau, mit der hast du Kinder bekommen. So deine ehelichen Pflichten, so mit der hast du gelebt, Stück Statussymbol. Dann hattest du noch deine Geliebte, der hattest du dann deinen Spaß. Und wenn es so richtig, wenn du einfach deinen Kick mal wieder gesucht hast und das einfach zwischendurch irgendwie reinpasste, zwischen der Arbeit und nach Hause gehen, dann bist du einfach zum Tempel der Aphrodite gegangen, die Liebesgöttin, und dort gab es Tempelprostitution. Da bist du hingegangen, hast mal eben, und dann bist du wieder nach Hause gegangen. Du hast dir deinen Kick abgeholt. Und das war gesellschaftlich völlig akzeptiert. Und ich glaube, heute ist es mit Pornografie genauso. Es begegnet dir an jeder Ecke. Ist nicht mehr so, dass du zum Kiosk laufen musst und kaufst dir dein Heftchen, sondern im Internet, das an jeder Ecke, kommt es auf dich zu und du musst dich eigentlich schon davor wehren, wenn du das nicht willst. Und es ist eigentlich in unserer Gesellschaft total normal. Ja, macht doch jeder, jeder guckt Pornos. Also geh mal in die Schule, rede mal mit Schülern, total normal. Die schicken das über WhatsApp rum, ohne Ende, mit 11 Jahren fängt das an. Ist doch total normal. Oder kennst du den Satz, hey, Männer brauchen das einfach zwischendurch. Männer sind so, die denken so, die ticken so. Und du kannst zu jeder Zeit ins Internet gehen, morgen, mittags, abends und zwischendurch auch nochmal. Und es ist total normal. Und anscheinend war es bei den Korinthern so, dass sie zwar Christen geworden sind, aber in ihrem alten Lebensstil haben sie zumindest einige, haben den genauso weiterbehalten. Da hat sich nichts geändert. Sie sind trotzdem zum Tempel der Aphrodite gegangen und haben ihr Leben nicht verändert. Denn ansonsten hätte Paulus auf eine Anfrage von den Korinthern nicht folgendermaßen antworten müssen. Da schreibt er, wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt heißt mit ihr schlafen, mit ihr Sex haben, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Und ich finde das schon interessant, wenn Paulus das schreibt, Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Wieso? Ist doch meine Befriedigung. Ich habe doch Spaß dabei. Wieso ist es eine Sünde gegen meinen Körper? Warum schade ich mir damit selbst? Weil das ist ja das, was Paulus sagt. Wenn ihr das tut, schadet ihr euch damit selbst. Und ich glaube, dass wir diesen Text auch auf Pornografie oder auf Pornokonsum letztlich übertragen können. Denn wenn man dazu die Stelle aus Matthäus 5 nimmt, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also ich glaube, das ist genau das, was bei Pornografie passiert. Siehst dir im Video rein, du begehrst letztlich eine Frau, also glaube ich, ist das direkt übertragbar auf das, was wir gerade dort im Korintherbrief gelesen haben. Und jetzt brauche ich einen Schluck Wasser. Und ich möchte mal ein bisschen mit uns reflektieren, was passiert eigentlich beim Konsum von Pornografie? Und was für Folgen ergeben sich denn dadurch? Ja, Paulus sagt ja, hey, schadet euch letztlich selbst. Und ich glaube, da kann man sich ruhig darüber bewusst werden, durch den Konsum von Pornografie geschieht etwas in uns. Das macht etwas mit uns. Das ist nicht völlig neutral. Also es mag ja auch manch einen Wissenschaftler geben, und ich habe mich so ein bisschen da eingelesen, die finden das total gut und sagen auch, hey, da passiert nichts und es ist alles total easy, muss man sich keine Gedanken drum machen, alles kein Problem. Hilft höchstens noch bei der Aufklärung. Und vielleicht sagt der eine oder andere, hey, das peppt meine Beziehung auf, da kriege ich neue Ideen, total klasse. Das schadet mir doch nicht. Ich behaupte, der dauerhafte Konsum von Pornografie verändert dein Bild von Menschen. Denn das, was dort gezeigt wird, ist Folgendes. Wofür ist die Frau geschaffen? Für mich. Für meinen Kick. Und das Bild, was sich daraus überträgt, ist, du bist in einer Beziehung, aber die sieht anders aus als das, was ich dort sehe im Video. Denn meine Frau will nicht immer. Meine Frau ist nicht für meine Bedürfnisbefriedigung da. Das Bild, was dort gezeigt wird, ist, Frauen erfüllen alle Wünsche. Es gibt keine Grenzen. Frauen wollen gedemütigt werden. Das ist das Bild, was dort rüberkommt. Als Mann stehe ich mit meiner Bedürfnisbefriedigung im Mittelpunkt. Beim Sex geht es allein um mich, dass ich meinen Spaß habe. Und es macht noch etwas. Als Mann kann ich immer oder als Mann muss ich immer können. Das, was noch geprägt wird, ist, Sex ist überall möglich und ist immer gut, egal mit wem, mit jedermann, zu jeder Zeit. Treue ist langweilig, hab unterschiedliche Partner, ist total gut. Und vielleicht magst du denken, hey, weißt du was? Fiktion und Wirklichkeit kann ich schon unterscheiden. Das ist auch das, was einige Forscher sagen. Hey, man kann eine Untersuchung machen und wenn du dann die Schüler fragst oder die Jugendlichen, die sagen, hey, das ist Fiktion und natürlich ist das nicht die Wirklichkeit und nur ein ganz geringer Satz sagt, hey, das daraus lerne ich tatsächlich und so will ich das später leben. Also wir können Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden. Ja, können wir. Wenn du samstags morgens aufstehst, den Frühstückstisch deckst, steht Nutella auf dem Frühstückstisch. Warum? Weil Nutella natürlich die Schokolade ist, die am besten schmeckt. Und nicht, weil du vorher Werbung gesehen hast. Werbung macht nichts mit uns, das ist Fiktion. Also wir wissen, dass die Werbeindustrie uns beeinflussen will. Ja, aber da können wir uns total von abgrenzen. Deswegen geben die auch Milliarden dafür aus. Ne, weil das keine Wirkung auf uns hat. Nö. Ich möchte mal drei Punkte angucken und dir mal zeigen, so ein bisschen ansatzweise, ist auch ein bisschen verkürzt und es gibt noch andere Punkte, aber ansatzweise zeigen, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. Denn ich glaube, damit kann man eigentlich ziemlich schnell deutlich machen, dass Pornografie sehr wohl etwas mit unserem Leben macht. Und sehr wohl unser Bild von Menschen prägt, von mir selbst als auch von meinem Gegenüber. Der Mensch lernt unter anderem am Modell. Das heißt, es geht um Nachahmung. Das, was ich sehe, mache ich nach. Also du könntest das Beispiel nehmen, wieder von der Nutella, die auf dem Frühstückstisch steht. Du siehst das im Fernsehen, die Werbung, hey, die guten Fußballer und zu jeder Frühstücksmahlzeit machen sie sich dick Nutella auf ihre Brotscheibe und ziehen sich das rein und die sind auch noch total sportlich. Das muss also total gesund sein, das ist total gut für mich. Deswegen esse ich auch Nutella. Und je öfter du das siehst, je öfter du den Namen Nutella siehst, umso eher wirst du im Laden hingehen und das kaufen. Und weil du das verbindest, du nämlich auch noch mit diesen Vorbildern. Und das sind ja gute Vorbilder. Das sind ja nicht irgendwelche Übergewichtigen oder so, sondern das sind die Sportler, Idole, die man nacheifern kann. Das ist etwas, was sich tatsächlich in deinem Kopf festsetzt. Lernen am Modell. Und bei Pornografie ist es eigentlich das Gleiche. Das Gesehene wird allmählich in das eigene Werte- und Normensystem übernommen. Du siehst es, du weißt, okay, eigentlich entspricht es nicht der Wahrheit, nicht der Realität, aber du siehst es und siehst es und siehst es und du lernst am Modell. Der Mensch lernt so. Lernen von Vorbildern. Und das, was bei Pornografie ja auch noch das Ding ist, diese Vorbilder erleben ja scheinbar etwas Positives, ja, eine positive Gefühlsregung. Und bei Sexualität ist es auch noch so, es gibt kaum andere Vorbilder. Deswegen mein herzlicher Wunsch an Eltern, redet mit euren Kindern darüber, wie es wirklich ist. Seid Vorbilder in dem. Das Gehirn lernt auch durch Verstärkung. Positive Gefühle, Erregung, Neugier bewirken einen starken Wiederholungsdrang. Das nennt man dann positive Verstärkung. Das hat mit der Ausschüttung von Dopamin zu tun. Ja, ein bisschen Biologieunterricht hier. Das Gehirn prägt sich diese Situation besonders intensiv ein und erinnert den Körper ganz von allein daran, um diese lustvolle Situation zu wiederholen. Ja, sobald Dopamin ausgestoßen wird, prägt sich das ein. Das Gehirn verbindet das damit, hey, das war eine tolle Situation und erinnert dich automatisch wieder daran, das will ich wieder haben, das will ich wieder haben. Das will ich wieder haben. Das will ich wieder haben. Versucht man in der Schule auch einzusetzen. Positive Verstärkung, Belohnungssystem. Hey, wenn du heute Nacht in deinem Bett alleine schläfst mit kleinen Kindern, dann kriegst du morgen eine Tüte Gummibärchen. Das ist genau dieses Prinzip. Positive Verstärkung. Und genauso gibt es auch negative Verstärkung. Dann tritt ein Lerneffekt ein, wenn unangenehme Gefühle ablassen, wenn die abnehmen. Ich habe Stress, ich habe Frust, also ziehe ich mir ein Porno rein und überdecke damit die eigentlichen Probleme. Ich habe Stress mit meinem Partner, auf der Arbeit habe ich zu viel zu tun, mein Selbstwert ist schwach, wer bin ich denn schon? Ich konsumiere Pornografie und reguliere damit meine Gefühle, ohne dabei die eigentlichen Probleme anzugehen. Und unser Gehirn lernt, hey, das ist gut, mach das wieder. Und wenn wir durch Verstärkung lernen, kommt bei Pornografie eben noch hinzu, dass Bilder sich wesentlich stärker einprägen als irgendwelche Worte. Ja, ein Kinofilm ist viel präsenter dir vor Augen, als wenn du irgendwo was gelesen hast, einen Zeitungsartikel oder wenn ich dir was erzählt habe. Das meiste ist eh wieder weg. Die Bilder im Kopf bleiben hängen, weil sie eine höhere Aufmerksamkeit auslösen. Und der dritte Punkt, wie unser Gehirn lernt, ich habe es mal überschrieben mit die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit bedeutet, dass sich die emotionale Reaktion auf einen Reiz verringert. Ja, das erste Mal, wenn du vom 3-Meter-Brett gesprungen bist, da war es nur so, oh, das war total aufregend. Ich weiß, das erste Mal, ich bin wieder runtergegangen, so einen Schiss hatte ich. Aber wenn du das erste Mal runtergesprungen bist, boah, das war noch so ein bisschen Kick. Beim nächsten Mal vielleicht auch noch, aber wenn du das dritte Mal runtergesprungen bist, war es eigentlich egal. Es hat nichts mehr gemacht. Also musstest du rauf auf das 5-Meter-Brett. Irgendwann auf 10-Meter-Brett, ich habe es nie gemacht. Aber es mag so Menschen geben, die stehen da voll drauf, die machen auch Bungee-Jumping. Du brauchst immer mehr. Die Macht der Gewohnheit hat etwas mit einer Desensibilisierung zu tun. Das heißt, je öfter du Pornos konsumierst, das Gefühl von Befriedigung stellt sich irgendwann nicht mehr so ein. Und du brauchst immer mehr und immer härteres, was dich antörnt. Und wenn man sich so ein paar Statistiken anguckt, ist genau das auch die Folge. Immer härter, immer mehr. Und wenn mir jetzt ernsthaft jemand erzählen möchte, dass Pornografie keine Auswirkungen auf unser Leben hat, weil man hat ja Leute befragt, die haben sich Pornos angeguckt und die haben gesagt, nee, ich kann das unterscheiden, Fiktion und Wirklichkeit, dann sage ich, nee, das glaube ich nicht, weil dein Gehirn funktioniert anders, das macht sehr wohl etwas mit dir. Genau das Bild, was du dort siehst, überträgt sich in dein Leben. Genau das macht es und brennt sich dort ein. Ein Professor, der Leiter des Instituts für Sexualmedizin an der Berliner Charité, hat zum Thema Internetpornografie Folgendes gesagt. Das, also Internetpornografie, ist ein großer, unethischer Menschenversuch und mir ist völlig rätselhaft, warum der so ungehindert ablaufen kann. Es gibt diese Kontrolle nicht. Ja, weil auf der ersten Seite steht, bist du schon 18, ja oder nein, haha. Es gibt keine Kontrolle. Das heißt, auch in unserer Gesellschaft wissen wir im Moment gar nicht, auf was wir zusteuern. Also ein paar Auswirkungen kannst du schon sehen. Ich habe letztens von einem Seminar gehört, von einem Australier. Da geht es in diesem Seminar darum, wie Männer Frauen gefügig machen. Mit Gewalt. Ich will das hier an dieser Stelle gar nicht auswählen, weil ich möchte nicht, nur das habe ich gesagt, mir geht es nicht um Moralisieren, aber ich möchte schon eine gewisse Gefahr aufzeigen, die in dem Ganzen einfach drinsteckt. Und das, es wird viel bagatellisiert, ist ja normal. Aber es ist nicht normal. Und wir wissen nicht, wo wir als Gesellschaft damit hinsteuern. Und es ist ja nicht so, dass es 2-3% unserer Gesellschaft betrifft, sondern ihr habt die Zahlen im Kopf wesentlich mehr. Der Konsum von Pornografie macht also etwas in mir. Er färbt das Bild, was wir von Menschen haben, um. Übrigens ist auch statistisch belegt, dass regelmäßiger Pornokonsum ein Desinteresse am Partner zur Folge hat. Die Lust lässt nach. Natürlich, du bekommst das, was du in der Fiktion dort hast und selbst bestimmen kannst, bekommst du auf einmal nicht mehr von deinem Partner. Und Leo Bigger, ein Schweizer Pastor, hat in diesem Zusammenhang mal das Bild von einem überfüllten Ehebett gebraucht, was ich sehr, sehr passend fand. Du liegst eigentlich allein mit deiner Frau in deinem Ehebett oder mit deinem Partner. Aber in Wirklichkeit seid ihr gar nicht allein. Denn dort sind ganz, ganz viele Gedanken. Dort sind alte Beziehungen drin, pornografische Vorstellungen, deine Sehnsüchte, die du auf einmal hast, weil du willst ja das gleiche Gefühl wieder erleben. Und wie soll dieses Ehebett das aushalten? Es muss irgendwann zusammenkrachen. Denn das, was passiert, ist ja, dass es deine Ehe überfordert, weil dein Partner auf einmal Folgendes denkt. Ich als Frau reiche gar nicht aus. Wenn ich ihm das alles geben würde, dann müsste er sich ja eigentlich diese 1000 Frauen gar nicht angucken. Und auf einmal steckst du in dem drin, boah, ich müsste aber, ich muss ihm das geben, damit er. Und wenn deine Sexualität an diesem Punkt ist, dann hast du eigentlich schon verloren. Weil Sex auf ich muss, ist ganz daneben. Bei Frauen mag das Thema Pornografie vielleicht nicht so das sein, was ganz oben hängt. Ist aber auch abzusehen, dass es immer mehr steigt. Aber vielleicht sind es andere unerfüllte Sehnsüchte in dir. Eine innere Leere, die gefüllt werden will. Ja, beim Rewe an der Kasse guckst du auf die rechte Seite, da stehen Playboy und Co. Auf der linken Seite stehen diese Ständer mit lustigen Zeitschriften drin. Heißt dann der Bergdoktor oder der Traummann meiner Schwester oder hau mich tot. Ich denke mal, wer liest denn sowas? Aber das wird dann nicht stehen, wenn es nicht gekauft wird. Also eigentlich das, was dahinter steckt, auch hinter einer Pornografiesucht oder Dinge, ne, der Bergdoktor, wenn man es gelesen hat, es regt etwas in dir. Es verändert dein Bild. Vielleicht ist da der elegante Mann drin, der Charming dieser Nation, der Gentleman. Aber dein Mann zu Hause ist eben nicht so. Das weckt unerfüllte Sehnsüchte, die in Wirklichkeit so gar nicht funktionieren. Also ich musste früher mal Rosamunde Pilcher gucken, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht die Wirklichkeit, oder? Ich glaube, es wäre fatal, wenn wir einfach nur bei dieser Erkenntnis stehen bleiben würden. Ja, Pornografie schadet mir und meiner Beziehung. Also wenn man sich mal ehrlich reflektiert, das ist einfach so. Aber die Frage ist ja, okay, manchmal steckt man so tief in dem Ganzen drin. Oder es ist dauerhaft präsent. Also ich meine, auch die Werbung arbeitet ja damit. Nicht unbedingt Pornografie, aber Sex-Sells. Gehst durch die Stadt, an jeder Ecke ist es eigentlich. Es ist überall immer und dauerhaft präsent. Aber wenn du sagst, hey, ich stecke letztlich in so einer Sucht drin oder dass ich immer wieder mir eigentlich Pornos reinziehe, weil es mir Befriedigung gibt und du sagst, eigentlich möchte ich da ein Stück rauskommen. Eigentlich will ich das gar nicht, weil, ganz ehrlich, wer zieht sich da im Porno rein und sagt hinterher, yeah, das ist voll meins, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung. Ganz ehrlich, die meisten, die ich erlebe, sage ich hinterher, ganz ehrlich, das war scheiße, weil ich merke, dass es meiner Beziehung schadet, ich merke, dass es mir hinterher nicht ernsthaft besser geht, ja, für 5 Minuten, aber eigentlich fühle ich mich hinterher beschissen. Das ist doch die Wirklichkeit. Und ich glaube, dass Jesus immer eine frohe Botschaft hat und dass es Jesus nicht darum geht zu sagen, hey, weißt du was, das, was du machst, ist total daneben, bah, das ist voll eklig, ich drehe mich von dir weg. Das ist nicht Jesus, sondern an dem tiefsten Punkt, da, wo du bist, wo du dich richtig mies fühlst, wo du voll, Entschuldigung das Wort, in der Scheiße sitzt, da möchte Jesus sagen, ich bin hier und ich möchte dir raushelfen. Ich bin hier, um dir ein vernünftiges Leben anzubieten. Ich bin hier, um dir ein geniales Leben zu bieten. Ein Leben nach meinen Maßstäben, aber ein Leben, was funktioniert, was gut ist für dich. Am tiefsten Punkt. Wir mögen das ja manchmal nicht. Ne? So, man fühlt sich dann einfach dreckig und denkt, boah, ich muss die nächste Woche erstmal total sauber leben. Und dann komme ich zu Jesus und dann bitte ich um Vergebung und sage, hey Gott, vergib mir. Aber Jesus möchte am tiefsten Punkt, möchte er dir begegnen. Sagen, hey, ich hole dich da raus. In 1. Johannes 1 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott hat kein Problem damit, uns unsere Sünden zu vergeben. Das fällt ihm nicht schwer, weil dafür wurde bereits alles gegeben. Und wir werden gleich so eine Zeit haben, wo du das zwischen dir und Gott klären kannst, wo du es nochmal sagen kannst, hey Gott, okay, ich stecke da etwas drin und ich möchte dich um Vergebung bitten. Und Gott fällt es nicht schwer zu vergeben. Aber manchmal bleiben wir genau dabei stehen. Wir sagen, hey, okay Gott, du vergibst, du sagst es da und Gott vergibt gerne und Gott vergibt immer und immer wieder. Und wir werden gleich so eine Zeit haben, wo du das nochmal mit Gott klar machen kannst und danach möchten wir Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass das Ich habe erst gedacht, passt das so zusammen? Das ist ja gefühlt so ein Stück heiliger Moment. Und mein Abendmahl feiert sich daran erinnern, was Jesus getan hat. Aber ich glaube, genau das ist es. Unser Leben und das, was Gott letztlich anbietet. In dem Vers steckt aber, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr drin. Das, was manchmal so hinten runterfällt. Da steht nämlich, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott geht es nicht nur darum, zu vergeben, sondern Gott geht es darum, dass wir von Dingen frei werden. Und wirklich davon frei werden bedeutet nicht, heute Abend gucke ich ein Porno, morgen früh bitte ich um Vergebung, den nächsten Abend gucke ich ein Porno, den nächsten Tag bitte ich wieder um Vergebung, abends gucke ich wieder ein Porno und immer falle ich und stehe wieder auf. Das ist nicht das, was Reinigen meint. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben letztlich vorhat. Das ist nicht Freiheit. Gott vergibt gerne, ja, er tut es und immer und immer wieder, aber er möchte, dass du in Freiheit leben kannst. Und ich glaube, Reinigen ist ein Prozess. Und für diesen Prozess, für diesen Weg raus aus so einer Pornografiesucht, möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Und das erste ist, suche dir eine Vertrauensperson. Such dir jemanden aus deinem Freundeskreis, der gut mit Gott unterwegs ist, und vertraue mal dein Problem an. Du kannst nach Hause gehen und sagen, hey Gott, ganz sicher, dieses Mal schaffe ich das. Ich versuche es, ich gebe mein Bestes. Und du machst es mit Gott klar und Gott sagt, hey super, aber ganz ehrlich, du bleibst mit dem Ding alleine, du versuchst den Weg alleine zu gehen. Und ich will das nicht in Leben hineinsprechen, aber zu 99% fällst du wieder hin und vielleicht bleibst du liegen. Und fallen ist menschlich. Jeder von uns fällt. Jeder von uns steht auch in der Gefahr. Also ich lasse mal die Frauen, lasse ich mal ausgeschossen, aber liebe Männer, wenn du sagst, mich betrifft das überhaupt nicht, das juckt mich überhaupt nicht, das kann mir gar nichts, sei lieber ein Stück vorsichtiger. Es kann dich immer kriegen. Such dir jemanden, der dich mag, der einen guten Draht zu Gott hat, dem du das anvertraust, der dir nicht den Kopf abschlägt, weil du fällst, und der dir hilft, aufzustehen. Bete gemeinsam mit dem und dann bitte ihn, dass er von dir Rechenschaft fordert, dass er dich fragt. Und, wie sieht's aus? Und nicht, dass er dir hinter den Kopf abhaut, wie so ein Henker, sondern dass er dir hilft, aufzustehen und sagt, wir gehen diesen Weg gemeinsam, weil es gut für dich und deine Beziehung ist. Weil es gut für dein Leben ist, weil es geht darum, was für ein Bild du vom Menschen hast. Es geht darum, dass du nicht irgendwo versumpfst alleine. Fallen ist menschlich, aber liegen bleiben ist teuflisch. Und der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, und das mag einige betreffen, vielleicht betrifft es auch niemanden, ich weiß es nicht. Hinter jeder Sucht, sagt man ja, steckt eine Sehnsucht. Und ich glaube auch hinter Pornografiesucht, wenn es denn schon eine Sucht ist, stecken andere Ursachen, andere Sehnsüchte. Und diese Sehnsucht steckt in dir drin und du kannst versuchen, es mit Pornografie zu stopfen, aber es wird immer nur für einen ganz kurzen Moment funktionieren. Werde mal ehrlich mit dir selbst. Ich habe ein paar Fragen, die können wir uns gleich mal einfach für sich selbst die reflektieren, die Fragen durchgehen und mal ehrlich für sich beantworten und sagen, hey, trifft das eigentlich auf mich zu? Passt das für mich? Oder stecke ich da in irgendetwas drin? Sei mal ehrlich zu dir selbst. Diese Fragen für dich beantwortet hast und ich werde mit Sicherheit jetzt auch keinen Aufruf machen und sagen, ha, heb mal die Hand oder sowas. Weil ich glaube, es ist gut, Dinge mit Gott klar zu machen. Ich glaube, es ist gut, jemanden sich an die Seite zu holen, nicht alleine so einen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass es auch manchmal Situationen im Leben gibt, wo man so tief in Dingen drinsteckt, dass man professionelle Hilfe letztlich von draußen braucht. Und ich habe mal 3 Seiten rausgesucht, die ich dir mitgeben möchte. Vielleicht kannst du dir merken, ansonsten schreibst du eine Mail. Es bleibt definitiv bei mir. Wo man Hilfe kriegen kann. Zum Beispiel beim Weißen Kreuz. Die haben eine Stelle im Haus Maranatha in Hatten. Kann man hingehen, kann man sich einen Termin machen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, weil ich komme da nicht raus. Und es geht nicht darum zu moralisieren, es geht nicht darum zu sagen, boah, das ist schlecht oder sonst was, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, Gott hat einen Plan für deine Sexualität und er möchte, dass es gelingt. Er möchte, dass du Spaß hast, er möchte, dass es dir gut geht, er möchte, dass du ein Leben voll Erfüllung führen kannst. Darum geht es letztlich. Aber dahin zu kommen, ist manchmal einfach ein Weg, der Begleitung braucht. Die anderen beiden Seiten kann man sich einfach Infos holen. Da gibt es auf der dritten von oben, ist eine englische Seite, aber vielleicht passt es auch, wo gute Sachen sind, wo gute Sachen stehen, wo man Hilfe bekommt. Und das Letzte, was da draufsteht, ist ein Programm. Und mir geht es nicht darum, Werbung für irgendetwas zu machen. Aber ihr habt am Anfang die Statistiken gesehen. Und liebe Eltern, wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, dann gebt 30 Euro aus, holt euch dieses Programm. Während der Vorbereitung, ich habe so ein bisschen rumgeguckt, was es gibt. Ich habe jetzt einfach dieses rausgesucht. Vielleicht informierst du dich auch selber, ich will nicht Werbung für irgendetwas machen. Aber ich glaube, jedes Mal, wo du dein Kind vor so etwas schützt, dass es gut ist für seinen Charakter, dass es gut ist für sein späteres Leben, und da sind 30 Euro im Jahr, glaube ich, ein Witz. Ich möchte noch bitten, einmal aufzustehen, dass wir einmal gemeinsam beten. Dann wollen wir gleich ins Abendmahl gehen. Vielleicht machst du dann in dieser Zeit einfach nochmal mit Gott Dinge klar. Vielleicht gar nicht, was Sexualität betrifft, sondern andere Dinge. Weil Abendmahl heißt auch, ich möchte in Verbindung mit Gott treten. Ich möchte das ein Stück schmecken, Gottes Gegenwart. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einen genialen Plan für unser Leben hast. Ich danke dir dafür, dass wir dir wertvoll sind, dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du nicht sagst, hey, ich habe euch errettet, ich habe euch frei gemacht von Sünden und irgendwann seid ihr bei mir, sondern dass du sagst, hey, da wo du jetzt stehst in deinem Leben, da will ich dich abholen, da möchte ich einen Weg mit dir gehen, da möchte ich, dass dein Leben gelingt, da möchte ich Gutes in deinem Leben sehen. Ich möchte sehen, dass gute Dinge in deinem Leben passieren. Ich möchte sehen, dass deine Sexualität gut gelebt wird, dass du Freude daran hast, dass du Spaß daran hast, aber dass du nicht in Dinge hineinrennst, wo du nicht mehr rauskommst, und ich möchte dir helfen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein Anliegen hast in unserem Leben. Und ich möchte dich einfach bitten, dort, wo Dinge zwischen uns und dir stehen, dort, wo Menschen vielleicht dauerhaft in diesen Dingen drin stecken, ich möchte dich bitten, dass du das nimmst, und ich möchte einfach stellvertretend beten, dass du diese Schuld von uns nimmst, dass du uns davon frei machst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das getan hast. Und wir danken dir dafür, dass wir gleich das Abendmahl nehmen können, als ein Zeichen dafür, dass du für uns gestorben bist, dass du auf diese Welt gekommen bist und gesagt, ich nehme alle Schuld und ich möchte euch frei machen. Ich sterbe für euch. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir Brot und Traubensaft gleich nehmen dürfen, als ein Zeichen dafür, dass du uns frei gemacht hast. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.